Deutschlandfunk, Medias Res.
Interessant an dieser Perspektive ist ja, dass die sozialen Medien einen großen Teil der Bevölkerung doch so etwas wie Freiheit und Teilhabe am öffentlichen Leben gebracht haben, zumindest in Marokko. Während bei uns in Europa große Intermediäre wie Facebook und Co. ja immer mehr zum bösen Buben werden. In den kommenden Jahren will Facebook die digitale Infrastruktur in Afrika massiv ausbauen. So wie früher also die Kolonialherren in afrikanische Länder einfielen, scheinen es heute die großen Internetgiganten zu sein. Sind Facebook und Co. also die Kolonialherren von heute? Darüber habe ich mich mit dem Blogger und Journalisten Martin Fehrensen unterhalten.
Also Mark Zuckerberg ist in der Tat sehr pathetisch, wenn es darum geht, über die Mission seines Unternehmens zu sprechen, dass das Unternehmen alle 3 Monate so um die 30 Milliarden Dollar verdient. Das ist dann immer so ein Stück weit, ja, das nimmt er halt in Kauf, aber eigentlich möchte er tatsächlich die Welt zu einem besseren Ort machen. Er möchte alle Menschen miteinander in Kontakt bringen. Gleichermaßen, und das ist sehr spannend, an der Person Mark Zuckerberg gehören römische Imperatoren zu den größten Vorbildern von Mark Zuckerberg. Frühe Programme, die er programmiert hat, also wirklich sozusagen noch in seiner Jugendphase, hatten immer Namen von Imperatoren aus der römischen Zeit und lassen dann doch irgendwie tief blicken, mit was für einem Selbstbewusstsein Mark Zuckerberg seine Programme programmiert hat und auch dieses soziale Netzwerk Facebook aufgestellt hat.
Man spricht ja, Martin Fehrensen, auch von einem digitalen Kolonialismus. Was früher das Gold war, sind heute die Daten. Will heißen, so wie damals Europäer in fremde Länder vordrangen, um die Einheimischen dazu zu zwingen, ihnen Land und Ressourcen zu überlassen, verfügen heute Facebook und Co. über unsere Daten. Wer hat den Intermediären dafür eigentlich die Legitimation gegeben? Die Zeiten der Kolonialisierung liegen doch eigentlich hinter uns.
Die Legitimation hat den Konzern eigentlich jeder Einzelne gegeben, indem wir uns bereitwillig erklärt haben, eben diese Daten herzugeben, um zum Beispiel Menschen zu kontaktieren, um uns mit denen zu verabreden, um vielleicht Abläufe in Büros etwas zu vereinfachen, um vielleicht von zu Hause aus ganz bequem Dinge bestellen zu können. Also Bequemlichkeit ist ein riesengroßer Faktor, ein riesengroßer Grund, eine Motivation, um all diese Dienste zu nutzen. Und von daher muss tatsächlich sich jeder auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen, dass er jetzt dort, wenn man so möchte, kolonialisiert wird.
Also kann man sagen, Facebook ist zumindest, was seinen Gründungsmythos anbetrifft, tatsächlich vom Wunsch getrieben gewesen, die Welt zu verbessern, sie verbundener zu machen. Alles klar getrieben von Eroberungsfantasien.
Ja, absolut. Also diese Missionierung durchzieht ja mittlerweile auch alle Lebensbereiche. Also wenn wir nur mal daran denken, welche Smart Devices es mittlerweile gibt. Also es gibt irgendwie Matratzen, die sozusagen das Schlafverhalten tracken. Es gibt die Möglichkeit der Gesichtserkennung. Das alles sind Möglichkeiten, das eigene Leben etwas bequemer zu gestalten. Gleichwohl kommen natürlich Datenschutzfragen da zum Tragen und wir bewegen uns stets innerhalb der Spielregeln, die sich einige wenige nicht demokratisch legitimierte Unternehmen sozusagen ausgedacht haben, die aber mittlerweile so tiefgreifend in unserer Gesellschaft verankert sind, dass sie einfach aus ganz, ganz vielen Lebensbereichen gar nicht mehr wegzudenken sind und immer so ein Stück weit wir damit vor das Problem gestellt sind, dass wir einerseits es mit privaten, wirtschaftlich orientierten, gewinnorientierten Unternehmen zu tun haben, gleichzeitig aber schon fast eine Form von Infrastruktur von ihnen dargeboten bekommen, die eben in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr wegzudenken ist.
Also, wir Nutzerinnen und Nutzer haben Konzerne wie Facebook dazu legitimiert, durch die Abgabe unserer Daten über unser Leben zu verfügen. Das ist der eine Effekt der digitalen Kolonialisierung. Ein anderer ist ja der, dass das Geschäft mit unseren Daten einen tiefen Graben schafft zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Denn der kann sich etwa den Ausbau der digitalen Infrastruktur, das ist ja gerade ein großes Thema, kaum leisten.
Was in der Tat total schwierig ist, weil zum Beispiel in Städten wie Nairobi wunderbare, enthusiastische Menschen ganz, ganz tollen Technologieprojekten rumwerkeln, ganz, ganz häufig aber eben sozusagen nicht die nötigen finanziellen Mittel haben, um diese Ideen weiter zu verfolgen und gegebenenfalls dann, wenn man so möchte, aus ihrer ganz privaten Sicht heraus tolle Jobs bei einem der führenden Tech-Unternehmen landen, aber es eben dadurch sozusagen nicht zu einer Weiterentwicklung, zu einer Fortentwicklung vor Ort kommt, sondern eben diese Tech-Unternehmen es wirklich schaffen, Talente frühzeitig an sich zu binden, dadurch eigene Strukturen nur schwerlich aufgebaut werden können. Und zum anderen erleben wir tatsächlich, dass Unternehmen wie Facebook und Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, momentan alles daran setzen, sich neue Märkte zu erschließen. Es ist immer die Rede von der nächsten Milliarde Nutzerin, die man gerne erreichen möchte, weil nur mit noch mehr Wachstum lässt sich natürlich noch mehr verdienen und lassen sich die Anleger entsprechend befriedigen. Das passiert, indem sie zum Beispiel Glasfaserkabel neu verlegen. Man muss sich das so vorstellen, unter unseren Weltmeeren herrscht ein ziemlich spannend dicht gedrängtes Netz an Glasfaserkabeln, die das Internet einfach in die Orte dieser Welt bringen. Ja, man spricht ja beim Internet immer so gerne von der Cloud, also von den Wolken. Aber auch das ist so eine Mystifizierung. Am Ende des Tages geht es um Kabel, die verlegt werden. Es geht um riesengroße Datenspeicher, die irgendwo gebaut werden. Und interessanterweise, mit Blick jetzt auf dieses Thema Datenkolonialisierung, verhält es sich tatsächlich so, dass da mehr oder weniger die gleichen Routen genutzt werden, wie das schon tatsächlich sozusagen zu Zeiten der Kolonialisierung der Fall war. Also die Grundlage sind sozusagen die gleichen Kartierungen, die gleiche Geografie und die Datenzentren werden eben genau dort gebaut, wo auch schon zu Zeiten der Kolonialisierung entsprechend angesiedelt wurde. Und das lässt doch tief blicken, welche ewig gleichen Mächte sich dort vielleicht zementieren.
Berichten wir Medien eigentlich ausreichend darüber, dass es sich um eine Kolonialisierung unserer Daten handelt?
Nein, also ich glaube, dass das Thema Datenschutz tatsächlich spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden an Dynamik gewonnen hat, dass Medien sehr wohl über Datenskandale auch bei den einzelnen Unternehmen berichten. Ich glaube, dieser Begriff der Kolonialisierung ist ein bisschen sperrig, weil eben viele damit auch wirklich eher etwas Historisches verbinden und nicht so sehr, dass es sich dabei womöglich um ihr eigenes Leben auch handelt. Weil was ja spannend bei den Unternehmen ist, ist, dass wir eben nicht mehr diesen Blick haben, es fahren von Europa aus Schiffe los und machen sich Länder zu eigen, sondern wir erleben ja, dass jetzt auch all jene, die zu den Profiteuren eben auch dieser damaligen Kolonialisierung gehören, dass die jetzt eben auch kolonialisiert werden. Und das ist irgendwie, das muss man im Kopf erstmal zusammenkriegen. Und von daher ist es, glaube ich, gut und richtig, aufzuzeigen, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren. Und da bedarf es einer Menge Aufklärungsarbeit. Und da würde ich mir in der Tat auch von den Medien wünschen, noch stärker hinterher zu sein und nicht nur so rein nachrichtlich getrieben zu sein, um vielleicht Skandale aufzudecken oder darüber zu berichten, sondern sehr viel mehr auch grundlegend zu erklären, wie funktionieren eigentlich diese Medien, wie funktioniert eigentlich dieser Datenkapitalismus.
Der Journalist Martin Fehrensen über digitalen Kolonialismus. Mit dem neuen Unterseekabel in und um Afrika, über das hier gerade die Rede war, sollen mehr als 1,3 Milliarden Einwohner des Kontinents Zugang zum Internet bekommen. Das Kabel hat dann eine Länge von 37.000 Kilometern und soll laut Facebook fast dem Erdumfang entsprechen. Die Eroberungsfantasien von Zuckerberg sind also lange noch nicht ausgeträumt, sollten wir im Auge behalten.